Hallo und herzlich willkommen zur Folge 41 von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Heute geht's ums Gendern und um noch einiges mehr. Das Thema Gendern ist ganz ehrlich nicht so wirklich meins. Ich bin kein großer Befürworter, aber eben auch kein Gegner davon. Wegen mir soll das jeder Mensch so handhaben, wie er es für richtig hält. Ich persönlich gendere nach Lust und Laune, also nicht anders als vorher. Wenn ich betonen will, dass es sich um eine Frau handelt, hänge ich die Endung dran. Wenn ich das für selbstverständlich oder wenig wichtig halte, lasse ich sie weg. Wer ein Problem darin sehen will, wird sicherlich immer fündig werden. Trotzdem widme ich diese Folge dem Gendern, und zwar, weil sich letztlich jedes Thema dafür eignet, uns selbst ein bisschen besser verstehen zu lernen. Das Gendern ist ein Stück weit das andere Extrem zur Gleichmacherei, von der wir es in der letzten Folge hatten. Das eine verwischt die Grenzen immer mehr, das andere setzt ganz willkürlich immer neue. Je mehr wir auf der einen Seite wollen, dass es keine Unterschiede mehr gibt, desto mehr beginnen wir auf der anderen Seite, die Unterschiede zu betonen. Menschlicher Irrsinn par excellence. Und wie fast immer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Dabei scheinen oft gerade Menschen, die besonders hohen Wert aufs Gendern und die Emanzipation legen, in ihrer eigenen Identität und Rolle wenig gefestigt zu sein. Aus Sicht der Energetik ist das durchaus logisch, denn zum Beispiel bekommen auch gerade die Menschen, die Unsicherheit ausstrahlen, besonders viele ungefragte Ratschläge, die sie dann meist weiter verunsichern. Seit der ersten Folge war ich in der Erwartungshaltung, dass ich von irgendwem aufs Gendern angesprochen werde. Und schließlich war es meine eigene Schwester, die das Thema auf den Tisch gebracht hat. Und wir hatten dann auch gleich ein kurzes, aber spannendes Gespräch dazu. Es ging um die Folge, wo ich von meinen cholerischen Chefs gesprochen habe. Und meine Schwester meinte, dass sie Chefs eben immer mit Männern assoziierte. Warum ich nicht Chefs bzw. Chefinnen sagen würde. Schließlich würde doch die Sprache unser Denken bestimmen und damit auch unsere Realität. Dem habe ich entgegengehalten. Erstens, besagte drei Chefs aus der Folge waren tatsächlich alles Männer. Zweitens, ich glaube, umgekehrt gilt genauso sehr. Unsere gemachten Erfahrungen haben auch unsere Sprachwahrnehmung geprägt. Als Beispiel, wenn ich von Schülern spreche, denkst du an eine Mädchenklasse, eine Jungsklasse oder an eine gemischte Klasse? Ich denke zum Beispiel an eine Klasse mit Jungen und Mädchen, denn das entspricht meiner erlebten Realität zu Schulzeiten. Meine Mama hätte bei dem Wort Schüler aber früher vielleicht an eine reine Mädchenklasse gedacht, denn sie war noch auf einer Mädchenschule. Und das, obwohl ich nicht von Schülerinnen gesprochen habe. Drittens, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass Sprache unser Denken formt, dann sollten wir mit Bedacht dieses Werkzeug einsetzen. Es könnte nämlich passieren, dass wir mit dem Gendern ein Problembewusstsein und Unrechtsempfinden erzeugen, das vorher gar nicht oder kaum vorhanden war. Wenn der Inhalt dessen, was man sagt, nicht mehr halb so wichtig ist, wie ob man richtig gegendert hat, dann läuft da was schief, wenn du mich fragst. Eine ältere Patientin hat neulich erzählt, dass sie das früher einfach so gelöst haben. Es gab einen Herrn Doktor und eine Frau Doktor, einen Herrn Professor und eine Frau Professor. Und wenn da nur Professoren stand, dann fühlten sich einfach beide angesprochen. Das nenne ich mal eine praktikable und die Sprache nicht völlig entstellende Lösung. Das männliche und das weibliche Prinzip sind älter als die Geschichte der Menschheit selbst. Das eine bedingt das andere und es braucht das andere. Ich sage ganz bewusst Prinzip und nicht Geschlecht. Es gibt schließlich auch sehr feminine Männer und sehr maskuline Frauen. Oder, wie wir schon einmal festgestellt haben, es gibt diese Polaritäten auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Bevor wir uns mit solchen Kleinigkeiten befassen, sollten wir erstmal aufrichtig versuchen, ein ehrliches Bewusstsein für uns selbst zu entwickeln. Und ich glaube, wir werden feststellen, dass das alles dann schnell recht überflüssig wirkt. Ich glaube auch, es ist Zeit, uns bewusst zu machen, dass Sprache zwar was Wunderschönes, aber eben auch sehr Relatives ist. Egal wie viele Details wir extra erwähnen, Sprache bildet nie die absolute Realität ab. Sie bleibt immer eine Annäherung oder Umschreibung. Sie wird nie der ganzen Wahrheit gerecht und kann unmöglich das große Ganze erfassen. Jeder Versuch, alle Besonderheiten einzeln aufzuzählen, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt und zeigt gleichzeitig auf, was wir Menschen immer noch nicht verstanden haben. Jeder Mensch ist etwas ganz Besonderes, lange bevor er glaubt, etwas Besonderes sein zu müssen. Ich persönlich möchte nicht als heterosexuelle Frau beschrieben und damit auf mein Geschlecht und meine sexuellen Vorlieben reduziert werden. Es gibt so viel mehr zu mir zu sagen, aber am Ende wird man sich wohl die Mühe machen müssen, mich wirklich kennenzulernen. Und selbst dann entwickle auch ich mich ständig weiter. Dazu kommt, dass, wenn ich Sprache verwende, ich mir bewusst sein sollte, dass jeder seinen ganz eigenen Film fährt. Und zwar basierend auf den eigenen Erfahrungen und Vorstellungen. Und egal, wie viel Mühe ich mir gebe und wie präzise ich mich auszudrücken versuche, es bleibt immer Raum für Interpretationen. Und das ist auch gut so. Das macht's ja so spannend und wirklich vielfältig. In der Praxis höre ich im Moment so viele absurde Geschichten und auch über die Praxis hinaus, dass ich mich manchmal frage, wo wir damit eigentlich hinwollen. Wäre ich eine Kabarettistin, wüsste ich, was ich damit anfange. Und der Humor würde mir hoffentlich helfen, nicht irgendwann wahnsinnig zu werden. Aber so? Ich überziehe jetzt hier mal ein bisschen, um die Absurdität deutlicher zu machen. Eine Dame von 74 Jahren hat ein Problem damit, dass sie jetzt Oma wird. Viele andere wünschen sich händeringend Enkelkinder. Manch eine Frau findet es heute ungerecht, dass sie die Kinder zur Welt bringen muss. Erstens muss sie doch gar nicht. Zweitens, andere lassen abertausende Euro in Kinderwunschkliniken, um sich genau diesen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Drittens, wollen wir wirklich die Schöpfung an sich in Frage stellen? Das kann man so machen, aber wo fangen wir da an und viel wichtiger, wo ziehen wir die Grenze? Wir könnten genauso gut einen Vertrag für chronische Unzufriedenheit unterschreiben. Hetero ist ja inzwischen längst total spießig, aber homo, bi und transsexuell reichen auch längst nicht mehr aus. Heute muss man schon genderfluid sein. Für die, die das noch nicht kennen, wahrscheinlich, weil sie zu spießig sind, als genderfluide Person kann ich mich quasi sekündlich umentscheiden, was ich gerade bin, und dieses Was beschränkt sich natürlich auch nicht nur auf männlich oder weiblich, sondern umfasst alles Mögliche. In einem Chat wird von stillenden Personen anstatt von stillenden Frauen gesprochen. Haben wir ernsthaft darüber diskutiert, ob Frauen oben ohne ins Schwimmbad dürfen? Dann bin ich auch dafür, dass Männer demnächst mit Bikini-Oberteilen ihre Brustwarzen verdecken. Haben wir eigentlich nichts Wichtigeres zu tun? Wir regen uns über Rammsteins schwere Nöte auf, aber wundern uns nicht darüber, dass sich ein anderer in die Jahre gekommener Musiker vor dem Auftritt explizit nur von einer Frau massieren lassen will. Was will er denn nun? Eine Massage oder eine Frau? Liebe Frauen, ihr werdet nicht selbstbewusster, wenn ihr euch als naive Opfer darstellt. Mit Selbstbewusstsein geht nämlich auch Selbstverantwortung einher. Verkauft eure eigenen Werte und vor allem eure Selbstachtung für nichts und niemanden, nicht für Ruhm, nicht für Geld und auch nicht für die Aussicht auf Liebe. Schocken durch Störungen ist heute schwer im Trend. Neulich sagte ein junger Mensch zu mir, wenn du in unserer Klasse keine psychische Störung hast, gehörst du einfach nicht dazu. Das lässt mich echt schlucken. Die jungen Leute heute bekommen in den sozialen Medien zudem genaueste Anleitung und sie sehen, dass besonders die Extreme Klicks, Likes und Aufmerksamkeit bringen. Depressionen, Panikattacken, Essstörungen, Borderline, diverse Süchte, alles auf dem Vormarsch. Ich stelle mir bei all diesen Beispielen eigentlich immer nur eine Frage. Tun wir uns damit wirklich noch einen Gefallen? Und wenn ja, wie sieht der bitte aus? Und wenn nicht, warum tun wir es dann trotzdem? Versteh mich bitte nicht falsch. Oder tu's halt. Ich bin für den Respekt vor Minderheiten. Aber ich bin nicht dafür, dass die Minderheiten der Mehrheit auf der Nase rumtanzen dürfen. Ich respektiere und achte sehr die Ausnahme von der Regel, aber ich bin nicht dafür, dass die Ausnahme zum Trend wird, auf den jeder Zweite aufspringt. Unsere heutige Anspruchshaltung, tut uns längst nicht mehr gut. Wir kreieren ständig neue Probleme, anstatt erstmal Lösungen für die bestehenden zu finden. Wir sind heute aufgerufen, gerade die jungen Menschen, die diese Themen ja am meisten und auch noch am längsten betreffen, ein Stück weit vor sich selbst zu schützen, indem wir uns noch eine authentische Reaktion erlauben. Stattdessen scheinen wir einen merkwürdigen, übertriebenen Respekt vor allem, was nicht normal ist, zu entwickeln. Und das gepaart mit einer Angst vor den möglichen Konsequenzen. Keiner wird schließlich gerne als intolerant oder diskriminierend abgestempelt. Aber wenn du mich fragst, müssen wir zur Not auch das in Kauf nehmen. Der Preis, den wir dafür zahlen, ist kleiner als der, den wir bald noch zu zahlen haben werden, wenn wir so weitermachen. Wir brauchen gerade im Umgang mit jungen Menschen wieder mehr Arsch in der Hose. Ich möchte hier mit dir eine leicht abgeänderte Geschichte teilen, die hoffentlich deutlich macht, was ich damit meine. Eine junge Patientin erzählte mir von ihren Panikattacken. Aber irgendetwas passte für mich in ihrer Schilderung so gar nicht. Und dann merkte ich, was es war. Ihre Augen leuchteten beim Erzählen. Und sie studierte meinen Gesichtsausdruck fast so, als würde sie nach Anzeichen für Entsetzen oder Anteilnahme suchen. Ich hatte das Gefühl, dass sie eine Reaktion von mir, mich irgendwie aus der Fassung bringen wollte. Sieht so jemand aus, der echten Leidensdruck hat? Ich hörte mir ihre Geschichte an und fragte sie dann, ob ich ihr meine ehrliche Meinung dazu sagen dürfe. Dann habe ich in etwa sowas gesagt wie: Ich glaube nicht, dass du wirklich Panikattacken hast. Und du brauchst mir darin auch nicht recht zu geben. Ich möchte nur, dass du das für dich prüfst. Ich bin mir sicher, dass du einen guten Grund hast, dich so zu verhalten, und den solltest du rausfinden. Vielleicht genießt du die Aufmerksamkeit, die du dadurch bekommst, und sie fehlt dir an anderer Stelle. Aber es ist nicht in Ordnung, andere auf diese Weise emotional unter Druck zu setzen. Es ist viel besser, wenn du lernst, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und sie zur Sprache zu bringen. Ich glaube, du bist zu schlau, um das einfach so weiterzumachen. Nicht, dass du dir das irgendwann noch selber glaubst. Es ging mir vor allem darum, das Mädchen auf der einen Seite in ihrem Grundproblem ernst zu nehmen, aber auf der anderen Seite keine Aufmerksamkeit für das selbst kreierte Drama zu schenken und es dadurch nur noch zu verstärken. Was mir dabei sehr geholfen hat, ist eine Erfahrung aus meiner Jugend, die ich auch mit dir teilen möchte. Wir waren in der Jugendherberge und irgendwie an Alkohol gekommen. Damals hatte ich schnell den Dreh raus, dass ich alle Lacher auf meiner Seite habe, sobald ich die Betrunkene spielte. Nur, dass die anderen nicht wussten, dass ich sie nur spielte. Am nächsten Tag konnte ich mich dann einfach an nichts mehr erinnern. Ich erinnere mich noch gut an das gemischte Gefühl. Die Aufmerksamkeit gefiel mir natürlich und trotzdem fühlte sich das irgendwie nicht richtig an. Wir müssen wieder echte Not von kreiertem Drama unterscheiden lernen und uns eine authentische Reaktion erlauben, und zwar im Interesse der jungen Menschen. Sonst finden sie noch Gefallen an der Macht, die wir ihnen über uns geben. Und das ist für keinen Beteiligten gesund. Da heute in den meisten Familien beide berufstätig und dementsprechend angespannt sind, bekommen unsere Kinder oft eine ganze Menge Genörgel ab. In der wenigen Zeit, die man zusammen verbringt, gibt es alles Mögliche zu organisieren und es muss fluppen. Ich erwische mich selbst immer wieder dabei. Bei den Kindern kann dadurch schnell der Eindruck entstehen, dass sie für Fehler mehr Aufmerksamkeit verdient haben als für den Menschen, der sie sind. Auch bei älteren, einsamen Menschen ist das Phänomen bekannt, dass ihnen negative Aufmerksamkeit irgendwann immer noch lieber ist als gar keine Aufmerksamkeit. Sie werden dann verbittert, grantig und suchen Streit. So, das alles hat mich speziell in den letzten Wochen wirklich viel beschäftigt. Ich glaube, dass ich diesen Sommer zum ersten Mal in meinem Leben mit Allergie zu tun habe, liegt vielleicht auch an all der Aufregung. Heute wollte ich all das einfach mal loswerden. Ich glaube, die Folge habe ich tatsächlich mehr für mich selbst gemacht. Aber ich hoffe trotzdem, dass sie dich irgendwie auch zum Nachdenken anregt und dir vielleicht den Mut macht, deinen eigenen Gefühlen in solchen und ähnlichen Situationen mehr zu trauen und zu folgen. Übrigens hat unser Sohn neulich abends im Bett gefragt: Wie ist das eigentlich, wenn heute ein Schiff untergeht? Dürfen jetzt die Männer auch vor den Frauen auf die Rettungsboote? Das nenne ich mal zu Ende gedacht. Die Verwirrung scheint jedenfalls auf allen Seiten perfekt zu sein. Hab eine gute Woche. in dieser verrückten Welt und gib den Glauben an die Vernunft nicht auf. Wenn alle Stricke reißen, staun über den Erfindungsreichtum der Menschen und verlier vor allem nicht deinen Humor. Mach's gut, bis nächstes Mal und tschüss.